Und oft fühlt es sich auch so an, das ist auch so das Grundgefühl, jetzt nach diesen letzten, auch turbulenten Jahren, also, dass ich da bin, da mit dir, dass ich kann lachen, dass ich kann reden, dass ich kann anstehen, dass ich am Morgen mag aufstehen, das ist für mich auch ein Geschenk, oder das verbinde ich auch mit Gott.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Medien Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.
Tabea Horvath lebt in einer Situation, die sie sich weder gewünscht hat noch vorgestellt hat. Sie ist Studentin, eine alleinerziehende Mami und verdient ihr Geld für ein Leben am Existenzminimum. Zu schreiben hilft ihr, ihre Emotionen auf Papier zu bringen und sie zu verarbeiten, sodass sie heute sagen kann, mein Leben ist schön und gut. Wir reden über ihre Kindheit, ihre Grossfamilie, über ihre Suche nach sich selber, über eine unerwartete Trennung, über die Hürde im Leben am Existenzminimum und über einen Umgang mit starken Emotionen. Mein Name ist Sarah Maria Graber.
Herzlich willkommen, Tabea. Schön, dass du da bist, bei uns im Studio in Pfäffiken. Wir sind hier, weil du in Pfäffiken wohnst und es quasi ein Katzensprung ist von dir daheim hier ins Studio zu uns.
Ja, ich bin mit dem Velo gekommen.
Sehr
das Dorf
gut.
Durch.
Sehr schön. Und du bist hier auch aufgewachsen in Pfäffiken?
Genau, ja.
Vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen. Du bist jetzt in Pfäffiken aufgewachsen. Wie bist du hier aufgewachsen? In was für eine Familie bist du hier aufgewachsen? Wie können wir uns deine Kindheit hier vorstellen?
Ich bin am Dorfrand aufgewachsen. So am Hang mit Bergsicht und Seesicht, also Weite. Mit einem ganz, ganz grossen Garten. Wir hatten Hühner und Schafe. Ich habe 4 Geschwister, bin in der Mitte, 2 ältere, 2 jüngere. Also das Haus voller Kind, hatten auch noch nebendran Pflegekinder. Ja, und ich glaube, sowohl die Lage dort an diesem Dorfrand mit viel Helfen im Garten, mit den Tieren und das so Teil sein von einer grossen Familiengemeinschaft, das hat mich so geprägt.
Mhm. Wie hat es dich geprägt?
Ich glaube, ich habe mich wie als Teil von einer Gemeinschaft vor allem erlebt und nicht unbedingt als jetzt ich, Tabea. Mhm. Es hat auch nicht so viel Platz gehabt für so ein eigenes Ich. Aber habe gelernt, halt mit ganz verschiedenen Menschen auszukommen. Also unsere Familie ist sehr bunt, würde ich sagen. Und auch natürlich mit den Pflegekind. Und auch mit unterschiedlichen Kulturen. Also sowohl Pflegekind sind aus verschiedenen Kulturen gekommen, wie auch mein Papi. Er ist aus Rumänien, gehört dort aber, hat dort zu der ungarisch-deutschen Minderheit gehört. Also so das Lernen mit verschiedenen Menschen zusammenleben und irgendwie auskommen, das habe ich fest gelernt.
Mhm. Das klingt für mich sehr eingebettet. Oder?
Mhm.
Sehr wohlig irgendwie auch, aber habe ich es richtig rausgehört? Das hat jetzt für dich auch einen Weg gebraucht, um herauszufinden, wer bin ich in
ja, dem grossen Ganzen? Fall. Ja, also und das ist auch nicht abgeschlossen. Ja, ich frage mich auch immer, weißt, wie fest hängt das auch noch zusammen mit dem Charakter und so. Aber ich finde es schon immer noch schwierig, auszuspüren, was ich will, was ich gern habe, was ich nicht gern habe. Also so die Basics, wo wenn ich jetzt sehe, wie mein Sohn aufwächst, er das zack raus gerade kann formulieren und sagen. Genau.
Mhm. Dein Sohn ist 7, hast du mir gesagt. Mhm. Du bist also jung Mami geworden. Darüber hören wir dann noch ein bisschen mehr. Ich möchte noch schnell zuerst ein bisschen auf dein Theologiestudium eingehen, dein Interesse an Theologie. Warum bist du Theologiestudentin geworden? Wann ist das Interesse für Theologie aufgekommen?
Hey, also ich bin religiös aufgewachsen. Also wir waren in einer Freikirche und das hat so den Freizeitteil, also nebst dem grossen Garten, sehr bestimmt, so die Freizeitaktivitäten. Das ist so der eine Teil. Dort hat es aber bei mir einen grossen Bruch gegeben, weil, als ich 12 war, haben wir die Gemeinde gewechselt. Also meine Eltern haben das entschieden, dass wir nicht mehr beim einen Standort jetzt in die Gemeinde gehen, sondern beim anderen Standort. Aufgrund von Spannungen, die es gehabt innerhalb der, von dieser Gemeinde, wo sie aber wie nicht mit uns darüber geredet haben, wo ich auch nicht mitbekommen habe. Und dann ist es wie so von einem Tag auf den anderen, sind wir an einem anderen Ort. Und ich hatte halt Freundinnen gehabt, so am anderen Ort. Mhm. Und dort habe ich so sehr angefangen, so kritisch darüber nachzudenken, über die Gemeinschaft, aber auch über, was ich dort lerne und was dort erzählt wird und was dort gelebt wird und was vorne rum gelebt wird und was aber hinten rum passiert und so. Genau, das ist so der eine Teil. Der andere Teil ist, ich habe Arzthelfin gelernt. Also ich mache das Studium auf dem zweiten Bildungsweg. Ich wollte dann eigentlich Medizin studieren und die Matur nachgeholt, auch mit dem Schwerpunkt Biochemie. Aber erst so wirklich in dieser Zeit, so gerade um 20 Uhr, gemerkt, was mich wirklich interessiert. Also es ist auch wieder so das Thema, mich interessiert ganz, ganz vieles. Und das ist dann auch schwierig, so herauszufinden, okay, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe dann so ein Praktikum gemacht in einer Spitalschule und habe dort bei einer ein Jahr lang mit einer 70-jährigen Frau gewohnt. Und das war ganz entscheidend, weil ich dort so das erste Mal so ein Erwachsenes gegenüber hatte, wo ich all die Fragen und auch Zweifel und so können teilen konnte. Und wir haben stundenlang diskutiert über Gott und die Welt. Und in diesem Jahr habe ich dann gemerkt, nein, ich möchte jetzt als nächstes Theologie studieren. Mhm. Einerseits aufgrund von dem, wie ich aufgewachsen bin und weil ich irgendwie gemerkt habe, ich werde das gar nicht los. Also das ist so ein Teil von mir. Es hat dann schon Zeiten gegeben, wo ich das gerne mal ein bisschen auf die Seite geschoben hätte. Aber so, sagen wir, wie eine Zeit rausnehmen, wo ich das so mich intensiv mit dem befasse. Also wenn ich es schon nicht los wird und dann können schauen, was nehme ich weiter mit und was lasse ich jetzt da liegen.
Mhm. Kannst du es ein bisschen beschreiben, inwiefern lässt es dich nicht los? Also was hebt dich denn am Glauben?
Mhm. Ich glaube, es ist so wie also ein ganz tiefes Wissen, dass es Gott gibt und dass der irgendwie mit meinem Leben zu tun hat. Das ist nicht etwas Abstraktes, Theoretisches außerhalb von mir, wo ich mich so frei dazu verhalten kann. Ich habe es eher wirklich so erlebt, ich stecke da mitten drin in dem Geschehen. Also ich kann dem Gott gar nicht ausweichen und mein Leben ist nicht eins ohne den Gott. Es ist schwierig, darüber zu reden, aber so wie, dass ich mich gar nicht mich frei kann entscheiden, nein, ich glaube jetzt das nicht. Es ist wie gar nicht, ja,
genau. Das kannst du eben nicht glauben, so, oder? Kannst du nicht glauben.
Genau. Mhm. Genau. Und dann natürlich der andere Teil, halt all das, was ich wie gelernt habe, was gut ist und was nicht gut ist, was man darf, was man nicht darf, wo ich auch nicht los wird, also auch bis heute nicht, wo ich wie finde, ich kann mit meinem Kopf zwar gewisse Sachen korrigieren und sagen, okay, nein, es gibt die und die Gründe und die Argumente, die ich überzeugend finde, dass ich das jetzt anders sehe, aber ich sage auch immer so, der Bauch findet das immer noch manchmal komisch, gewisse Sachen. Also ja.
Mhm. Also ist das Theologiestudium für dich auch so eine persönliche Suche nach deinem eigenen Glauben? Was von dem, was dich geprägt hat, lässt du los und an was haltest du fest?
Ja, auf jeden Fall, ja. Also so wie andere Psychologie studieren, um mit sich selber irgendwie zu Gang kommen, ist das bei mir definitiv ja, der Fall beim Theologiestudium, ja.
Und kannst du schon ein Fazit ziehen, besitzen? Was sind Sachen, die du vielleicht bewusst loslässt und an was haltest du dich fest?
Also zum Beispiel einfach, wenn ich die Bibel anschaue, dass sie für mich nicht einfach vom Himmel gefallen ist und Wort für Wort alles genau Gottes Wort ist, sondern dass es ein Buch ist, wo Menschen geschrieben haben, aber wo drin halt erzählen, wie sie Gott erlebt haben und wie sie Gott verstehen. Das zum Beispiel. Und dass es aber wie nicht bei dem bleibt. Also, dass sich mein Glaube nicht drin erschöpft, einfach nur zum Beispiel im Bibelstudium, sondern dass es wiederum geht für mich, dass es mit mir weitergeht. Also, dass ich wie mein Kapitel, mein Buch, das Buch Tabea sozusagen hinten könnte anhängen und meine Geschichte mit Gott dann wie weitergeht.
Mhm.
Kannst du dir da etwas vorstellen?
Ja, also ich denke, jetzt das Kapitel probieren wir jetzt ein bisschen zu lesen, oder? In diesem Gespräch, in den kommenden Minuten. So der normal, gutbürgerlich, gesellschaftlich akzeptierte Weg, sage ich jetzt mal, ist so Studium, dann arbeiten, irgendwann Familie gründen, irgendwann Kinder bekommen. Bei dir ist ja die Reihenfolge ein bisschen drunter und drüber gekommen. Oder? Du bist mittlerweile bist du Mami, bist aber alleinerziehend, du bist nicht mehr zusammen in der Partnerschaft mit dem Vater des Kindes. Bist erwerbstätig, studierst aber auch wieder auf dem zweiten Bildungsweg. Also das ist eine geballte Ladung, die du gleichzeitig jonglierst.
Mhm.
Wie ist es gekommen, dass die Reihenfolge bei dir so drunter und drüber kommst? Oder hat das für dich gar nicht so existiert, die ideale Reihenfolge?
Ich wollte nie ein Kind. Und als ich dann ein Kind hatte, das war überraschend, die Schwangerschaft, aber ich habe mich dann, wir sind dann noch zusammen, haben uns dafür entschieden, Eltern zu werden von diesem Kind. Erst dann habe ich gemerkt, was eigentlich dahinter steht. Nämlich, ich glaube, ich war in einem Umfeld, wo es einfacher war, zu sagen, ich will nie ein Kind, als zu sagen, ich will Kind und Karriere.
Mhm.
Und eigentlich ist mein Punkt nicht, dass ich nicht Kind will, sondern dass ich nicht das klassische Rollenmodell will. Aber das habe ich jetzt erst durch diese Erfahrung eigentlich gelernt, genau. Sonst habe ich habe schon so einen Teil, dass ich so das noch schön finde und spannend und aufregend, wenn nicht alles so nach Schema X abläuft. Also ich erinnere mich, dass ich so eine Zeit hatte, wo ich immer gesagt habe, wenn ich 40 bin, möchte ich jeden Wochentag etwas anderes arbeiten. So. Und es fühlt sich eigentlich jetzt schon relativ so an. Ich bin jetzt 33.
Mhm.
Genau. Ich habe das schon gerne, so die Abwechslung.
Mhm. Du hast schon getönt, oder ich habe so schon getönt, du bist nicht mehr zusammen mit dem Vater vom Kind. Wie ist das gekommen, dass ihr euch getrennt habt?
Hey, das ist einfach so eine Geschichte, wie es so viele so Geschichten gibt. Die Kleinkindphase war gerade so knapp vorbei gewesen. Und das ist ja eine ziemliche, also Herausforderung für eine Beziehung, also die ganzen schlafarmen Nächte und die intensive, aufwendige Betreuung, auch, die so kleine Kinder brauchen. Ich habe dort auch pausiert im Studium nach der Geburt und es war wirklich gerade so der Moment, wo ich so wieder Luft geholt habe und gedacht habe, so, ich kann jetzt langsam, ist es wieder realistisch, das Studium weiterzufahren. Ja, und dann ist für mich schon recht so ein bisschen aus dem nichts, also überraschend. Dann plötzlich die Trennung im Raum gestanden, ja. Der Vater von meinem Kind hat sich von mir getrennt.
Mhm.
Kurz vor dem zweiten Geburtstag von unserem Sohn.
Und das ist für dich überraschend gekommen? Mit dem hast du gar nicht gerechnet?
Ja. Ich glaube, ich habe so ein bisschen wie meine Unsicherheit, wie kommt das mit uns beiden? Und so, das hatte ich wie vor der Schwangerschaft. Aber nachher habe ich es so mega als starkes Team erlebt, wie wir das gemanagt und gemeistert haben. Und dann war es für mich eigentlich klar gewesen, so, also ja, ich kann mir vorstellen, zu heiraten, ich kann mir vorstellen, noch mehr Kinder zu haben mit dem Mann. Es war schon überraschend gewesen, ja.
Mhm. Du bist ja selber eben auch in einer krassen Umbruchphase gewesen, oder? Also das Mutterwerden.
Mhm.
Ich stelle mir vor, auch wenn es überraschend ist und zu einem Zeitpunkt ist, wo man es nicht so vorgesehen hat, nochmal mehr. Muss man sich da reinfinden? Muss man einen neuen Platz wie auch ein bisschen finden? Wie hast du die Zeit erlebt? Schwangerschaft, Geburt und nachher das Mami-Werden?
Also die Schwangerschaft war für mich eine ganz groteske Erfahrung. So dass was einfach so mit dem Körper passiert. Es passiert einfach. Und man kann das nicht steuern und man kann es nicht kontrollieren. Und so die Fremdbestimmung, die mit Kindern wie ein Teil vom Familienalltag auch ausmacht, fängt ja wie schon dann an. Also weil der Körper eben sich auf eine Art und Weise verändert. Ob es einem jetzt passt oder nicht, ob man sich jetzt wohlfühlt drin oder nicht. Mhm. Es passiert einfach mit einem. Ich habe auch meine Bachelorarbeit über Schwangerschaft geschrieben und habe dort, glaube ich, wirklich auch nochmal die Erfahrung probiert, irgendwie
zu verarbeiten.
Ja, genau. Aber sonst habe ich es, also, ich habe es eigentlich auch lange recht ignoriert. Ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen. Also, ich weiß nicht, ob das allen geht, aber auf jeden Fall mir ist es so gegangen, so dass es ist ja schon recht unwirklich, also die Schwangerschaft. Und ich konnte das wie nicht können denken, das Neue. Also das jetzt wirklich da, das Baby kommt dann wirklich auf die Welt. Und das ist dann nachher mein Kind. Und zwar für eine lange Zeit. Dann ist die Geburt wie recht interessant gewesen, weil dann wird es wirklich halt so wirklich. Dann hast du wirklich das Kind plötzlich auf dem Arm. Mhm. Ja. Kennst du das Unwirkliche? Du hast, glaube ich, auch mehr als ein Kind, oder?
Ja, drei Kinder, ja. Also ich kenne das Gefühl von völlig außer meiner Kontrolle. Es wird einfach. Mhm. Aber ich habe es als wunderbar erlebt.
Ja.
Also einfach so wie, hey, ich muss nichts dazu tun. Mhm. Und es passiert einfach. Es wächst einfach und es kommt einfach. Aber der Übergang nachher zum Kind haben und nachher jetzt bin ich die Mutter von diesem Kind. Mhm. Das hat bei mir gedauert.
Ja.
Die Verbindung zu finden.
Ja.
Zu mir als Mutter und zu meinem Kind auch.
Ja, das war bei mir also auch so. Mhm. Ja.
Ich weiss nicht, ob es echt das Erste ist, aber ja, das ist dir auch so gegangen in dem Fall.
Ja, also ich habe das Gefühl, dass Mutter werden, das ist viel ein längerer Prozess. Also ich werde nicht über Nacht oder am Morgen, wenn das Kind auf die Welt wird. Also natürlich, rechtlich gesehen, bin ich die Mutter und ich bin eingetragen in die Geburtsurkunde, oder? Aber das
ist ja auch noch ein ständiges Werden, finde ich. Also ich muss immer noch herausfinden. Ja.
Und ich finde auch gerade so die Wechsel dann von Kleinkind zu Kindskind und jetzt von Kindskind zu Schulkind machen auch etwas mit mir als Mami. Also es ist nicht mehr, also die Beziehung verändert sich ja, weil der Mensch ja sich auch verändert und wächst und immer mehr Raum erobert in der Welt.
Gehen wir nochmal zurück zu der Zeit, wo eben dein Sohn zweijährig war. Du hast erfahren, okay, die Partner möchte sich trennen. Was hat das ausgelöst? Einfach für dich als Tabea, als Frau?
Eine mega grosse Traurigkeit, auch Verzweiflung, auch ganz, ganz viel Wut und Unverständnis. Ich plötzlich das Gefühl habe, hey, der Mann, ich kenne den nicht mehr. Das ist nicht mehr, also ist mir so fremd geworden. Ja, es war mega schwierig. Es hat mega weh gemacht.
Du bezeichnest dich ja auch als alleinerziehend. Obwohl er ja auch heute noch präsent ist. Er übernimmt Betreuung, er ist da, er ist ein präsenter Vater.
Ja.
Inwiefern bist du alleinerziehend?
Hey, ich finde das sehr unglücklich mit diesen Bezeichnungen. Und ich finde, also da haben wir einfach als Mensch, als Gesellschaft auch noch ein bisschen eine Aufgabe, um da irgendwie zu differenzieren in der Sprache, wie wir darüber reden. Manchmal, also ich bezeichne mich oft als alleinerziehend, manchmal bezeichne ich mich auch als trennterziehend. Aber was mir ein bisschen Aufwind gegeben hat, dass ich mich doch als alleinerziehend bezeichne, ist so ein Bundesverwaltungsgericht-Urteil vom letzten Dezember, das ist ganz neu, von Deutschland, wo es einen Rechtsstreit gegeben hat. Und die haben wie mal so festgelegt, ab 60% Betreuungszeit gilt rechtlich gesehen ein älterer Teil als alleinerziehend. Und bei uns ist die Aufteilung etwa 70-30, also ich übernehme etwa 70%. Aber ich finde es sehr unglücklich, weil es natürlich ein Unterschied ist und ich es nicht so okay finde, denen gegenüber, die wirklich ganz alleine sind, also die weder Geld noch involvierte in der Betreuung, in der Beziehung involvierten Vater haben, weil das ist nochmal eine andere Lage als bei mir. Und gleich ist meine Lage anders, als wenn ich im klassischen Rollenmodell einfach die Hauptverantwortung hätte für die Betreuung. Weil ich halt für mein Geld komplett selber muss aufkommen. Und in einer Paarbeziehung, wo man sich das aufteilt, kann man das einfach auf zwei Personen verteilen. Mhm. Also es ist unbefriedigend, finde ich, mit dem Begriff. Mhm. Genau.
Aber im Begriff ist ja allein drin. Also fühlst du dich allein in dieser Aufgabe?
Das ist eine gute Frage. Ich spüre schon die Hauptlast und die Hauptverantwortung von dieser Aufgabe. Und es gibt auch wirklich Zeiten, wo ich mich sehr alleine fühle. Und ich glaube, dann ist es aber oft, wenn ich dann merke, wenn ich mit anderen rede, zum Beispiel ein Paar, wo aber ein älterer Teil psychisch krank ist, wo ich dann wieder merke, okay, ich bin getrennt, aber ich habe mehr Unterstützung von meinem Partner als jetzt zum Beispiel die Person, die ich gerade mit ihr rede. Mhm. Also das Gefühl wechselt irgendwie halt auch mit wem ich mich bewege. Ja. Wenn ich nur zum Beispiel mit meiner Familie jetzt zusammen bin, wo es so jetzt zwei Familien hat, wo das so zusammen sind und
klassisch,
genau. Dann fühle ich mich sehr allein, ja. Genau. Und es gibt so wie die Punkte, also zum Beispiel, also Abend ist ein grosses Thema. Alle sind müde, also mein Sohn ist müde, ich bin müde. Ich komme von einem langen Tag heim, er kommt von einem langen Tag heim. Es hat niemand die Nacht parat gemacht. Es mag eigentlich auch niemand mehr gross irgendwie Abendritual oder so. Das ist zum Beispiel so ein Moment, wo ich mich immer wieder sehr alleine fühle und einfach mir wünsche, es ist schon klar, wenn jemand erwerbstätig ist, eben, dann bist du ja müde, aber dass man sich dort mal kurz kann abklatschen und sagen, okay, übernimmst jetzt du bitte noch die Gute-Nacht-Geschichte oder würdest du die Küche aufräumen, weil am Abend liegt alles an mir. Also, ja. Ja, auch sonst, wenn ich mit meinem Kind zusammen bin, dann bin ich immer allein. Der Unterschied ist mehr, ich habe dann doch auch noch Zeiten ohne mein Kind, weil das in dieser Zeit wie vom Vater betreut wird.
Von dem Moment, wo du weißt, okay, ab jetzt bin ich allein erziehend oder getrennt erziehend, bis heute ist viel passiert in dir. Du hast einen Weg gefunden aus diesen anfänglichen Emotionen, die du vorhin geschildert hast, aus dieser Trauer, aus dieser Wut raus. Was würdest du sagen, was hat dir da geholfen? Auf dem Weg aus dieser Überraschung, aus diesen ersten Emotionen raus?
Ich habe ganz viel geschrieben und ich habe auch ganz viel gebrüllt. Ich schreibe Tagebuch, seit ich 12 bin. Ich habe viel Tagebuch geschrieben, aber ich habe wirklich auch Briefe geschrieben. Ich habe Briefe geschrieben an den Vater von meinem Sohn. Und das sind so 50% sind so wirklich Hate Speech, also ganz üble Hassbriefe mit allen schlimmen Verwüstungen. Und 50% sind so wirklich wunderschöne Liebesbriefe, wo ich würde sagen, sie sind irgendwie schöner als was ich vorher geschrieben habe, wo wir noch zusammen sind.
Und die Briefe, die hast du aber
und bei dir gehalten. Ich habe die aufbewahrt. Ja, ich kann absolut nichts damit anfangen, dass man so etwas verbrennt. Also es gibt ja viele, die dann so finden, ja, man tut es am Fluss oder loslassen und so. Das ist jetzt gar nicht mein Fall. Ich habe das auf die Seite getan und ich habe gewusst, irgendwann gebe ich die ihm. Genau. Und das habe ich auch gemacht, aber das habe ich erst letztes Jahr gemacht, also 5 Jahre nach der Trennung. Und ich habe das ganze Beigel gegeben. Ich habe gedacht, wie es so 50-50 ist, kann ich ihm schon auch die Hassbriefe zumuten. Aber das war für mich wichtig, ja. Ich habe es nicht dann, wo ich die Emotionen hatte, sondern...
Und warum hast du es letztes Jahr geben können?
Weil er ein Lied veröffentlicht hat, wo er die Trennung so, also das Thema ist, oder wo das sein, der Grund ist gewesen, oder das Thema von dem Lied. Und dann habe ich so gefunden, okay, wenn das jetzt da raus ist, und zwar in einer Öffentlichkeit, deine Sicht, deine Emotionen, dann will ich jetzt, dass meine Sicht und meine Emotionen und so wie auch Platz haben. Nicht in einer Öffentlichkeit, aber zumindest bei dir auf dem Tisch. So. Mhm.
Genau. Und wie hat sich das angefühlt für dich? Zu wissen, die sind jetzt bei ihm, die Briefe. Hat er sie gelesen, weißt du?
Ja, er hat gesagt, er hat sie gelesen. Wir haben nicht darüber geredet, aber es hat sich gut für mich angefühlt. Ja, sie sind jetzt nicht mehr bei mir im Schaft.
Mhm.
Ja. Ja, ich habe auch Briefe geschrieben an die neue Liebe. Aber die habe ich nicht gegeben. Die sind immer noch in meinem Schaft. Die würde ich auch nicht geben, aber ich würde sie auch nicht verbrennen. Aber das hat mir geholfen. Ich glaube, es hat einfach richtig lang gedauert, weil der Abstand einfach fehlt. Wenn du älter bist und es eine Trennung gibt, musst du nach dem ersten Tag, nach der Trennung, musst du gleich weiter auf einer, so einer sachlichen, organisatorischen, manchmal sogar aber auch emotionalen Ebene. Es geht um ein Kind, da sind auch Emotionen im Spiel, irgendwie doch miteinander zu Gang kommen. Aber eigentlich würdest du am liebsten die Person jetzt einfach nicht mehr sehen.
Mhm.
Niente, nicht mehr schreiben, nicht mehr hören, nichts. Und das geht wie nicht. Und ich glaube, darum hat es bei mir schon relativ auch lang gedauert.
Mhm. Wie ist es heute? Wie fühlst du dich heute? Wie gelingt euch das Co-Parenting, das Gemeinsame?
Hey, mega gut. Ich finde, wir sind ein super Elternteam, wirklich. Und wir bekommen das auch immer wieder gefeedbackt von so Lehrpersonen und Kita und Kindern. Ich habe immer so gedacht, hey, also, warum muss das extra erwähnt werden? Und jetzt, je mehr Trennungsgeschichte ich so im Umfeld mitbekomme, sehe ich schon, okay, ja, es ist nicht selbstverständlich, dass man so gut miteinander zu Gang kommt.
Mhm.
Nein, also und ich würde jetzt auch sagen, also er gehört auch zu den wichtigen Menschen in meinem Leben. Und wir sind nicht nur Eltern, schon auch befreundet. So.
Mhm.
Nach dem langen Weg.
Mhm.
Genau.
Also es hat ja wahrscheinlich Arbeit gebraucht, oder? Eben nach, es hat den Weg gebraucht von...
Ja.
Spüren, was alles in dir drin ist.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, du bist ja auch erwerbstätig und eben du studierst. Was machst du neben dem neben der Betreuungsaufgabe daheim?
Hey, ich habe lange Kinder betreut und da haben dann wie gemerkt, in der Pandemie, dass es nicht mehr geht, dass ich irgendwie etwas brauche, wo nicht so für mich anspruchsvoll ist wie Kinderbetreuung. Und habe mega Glück gehabt, dass ich konnte anfangen an der Uni für Professoren zu arbeiten. Und jetzt habe ich so einen Bürojob, wo ich zeit- und ortsunabhängig, also auch von daheim aus, arbeiten kann, wo ich nur Internet brauche. Und das ist grossartig. Also das passt einfach perfekt jetzt zu meiner Lebenssituation. Ich bin sehr dankbar dafür.
Kannst aber nur Teilzeit arbeiten, logischerweise, ja. Oder? Also einerseits, weil du eben ein Kind betreust, andererseits, weil du noch studierst.
Genau.
Das heisst auch, dass dein Einkommen relativ tief ist. Du hast mir gesagt, du lebst seit Jahren eigentlich am Existenzminimum. Ja. Wie lebst du da? Am Existenzminimum. Wie geht es dir dort?
Also, mir geht es gut. ich glaube, ich habe mich wirklich auch ein gewisses daran gewöhnt. Ich kann mit wenig Geld haushalten. Aber ich merke dann, in diesen seltenen Mal, wo ich darüber rede mit anderen Menschen, ich finde das ganz schwierig, in den persönlichen Beziehungen über das zu thematisieren, merke ich schon, dass es recht bestimmend ist in meinem Alltag. Also ich halte einfach ganz ein klares Budget, wenn ich meine Woche einkaufe in der Migros. Ich gehe nicht in die Migros, ich habe immer gesagt, ich will beim Essen nicht sparen. Dann weiss ich ganz genau, was für einen Betrag ich ausgeben darf. Und wenn ich selber am Scannen bin und es geht darüber aus, dann fahre ich mit dem Wägeli zurück und tue etwas zurück ins Gestell. Dann überlege ich mir, oh, okay, es geht nicht auf. Dann gibt es auch immer wieder so Engpässe. Dort wird es dann schwierig. Also im Dezember ist mein Laptop ausgestiegen und ich brauche so ein Gerät an der Uni. Ich war mitten am Arbeiten schreiben. Letzte Woche ist mein Nattel ausgestiegen. das Jahr hatte ich höhere Gesundheitskosten gehabt, und ja, dann wird es schwierig. Und dann habe ich auch, dann gibt es halt, also dass ich mir den Kopf darüber zerbricht, wenn ich im Bett liege, wie ich jetzt die Rechnungen soll zahlen bis Ende Monat. Genau. Mhm. Und halt ganz klassisch, also das weißt du, ich denke das gar nicht, aber zum Beispiel Ferien liegen einfach nicht drin. Mhm. Also ich gehe in eine Ferienwohnung in die Berge von Bekannten, wo ich einfach gehen kann, wo ich nicht Geld dafür zahlen muss. Aber alles andere, ja, geht wie nicht. Und ich habe jetzt ein Kind, das am liebsten daheim ist, aber wenn der jetzt irgendwie ein Instrument lernen will oder so, müsste ich mir auch überlegen, wie ich das finanzieren kann. Also wenn ich wie so einfach wenn alles so relativ gut läuft, dann komme ich tipptopp damit klar, aber ich halte einfach nicht ein Polster, das dann kann abfedern kann. Mhm. Ja. Oder zum Beispiel Essen im Restaurant, liegt genau. Nicht drin. Und ich vermisse es nicht, es fehlt mir nicht. Für mich ist es wie okay. Aber dann bin ich jetzt in einem Umfeld, wo Menschen mehr verdienen und andere Möglichkeiten haben. Und ich merke, finde das schwierig. Ich habe für mein Essen so einen bestimmten Betrag im Monat. Ich habe meinen Wocheinkauf, ich plane alles, was ich koche. Ich nehme immer Essen mit von daheim an die Uni und wenn ich arbeite. Und dann mache ich aber ab zum Mittag. Oder? Dann mache ich vielleicht mit jemandem ab, der andere finanzielle Möglichkeiten hat. Und mir fällt das total schwer. Ich will dann nicht immer in dieser Rolle sein, dass man mich einlädt. Ich habe dann angefangen, einfach das Essen, das ich daheim wie gekocht habe, wie mitnehmen. Wenn ich halt abmache, dann schreibe ich, hey, ich habe gerade Spätzlepfanne gemacht, soll ich für dich auch eine Portion mitnehmen? Um das wie ein bisschen umgehen, die Frage, wohin gehen wir? Und dann noch das, ja, und ich getraue mich dann aber nicht zu sagen, nein, es liegt eigentlich nicht drin. So. Und dann hat es aber mit dem Effekt gehabt, dass dann manchmal dann die anderen Menschen sich wie ein bisschen komisch fühlen, weil ich irgendwie immer Essen mitbringe. Also ich finde es gar nicht so einfach in persönlichen Beziehungen.
Wie würdest du die Situation wünschen, den Umgang wünschen?
Hey, ich würde mir eigentlich schon einen offenen Austausch darüber wünschen. Also einfach, dass man mal darüber redet und dass aber dann wie, ja, dass es wie, dass wie respektiert wird, dass es wirklich mir auch schwerfällt, immer in dieser Rolle zu sein, dass ich annehme und so. Auch wenn es für die anderen gar kein Problem ist. Weißt du, das ist noch das Ding, oder? Das ist jetzt so, im letzten Jahr ist das so gewachsen in mir, die Erkenntnis und wirklich auch dann die Umsetzung. Ah, 500 Franken, das ist nicht für alle mega viel Geld. Es ist nicht für alle so viel Geld, wie es für mich ist. Ich kann nicht einfach 500 Franken jemandem geben. Aber wirklich ernst zu nehmen, wenn Menschen mir sagen, hey, wenn du einen Engpass hast, meldest dich, schick mir die Rechnung, ich zahle es. Das habe ich jetzt erstmal gemacht, also im letzten Jahr. Weil ich merke dann, okay, für die ist das wirklich nicht viel. Und die tun mir das gerne vorschiessen. So, und dann wäre es eigentlich beim Essen und so wie es gleich liegen. Aber gleich das Unwohlsein und auch die Scham, also kann ich halt einfach nicht auf die Seite tun. Genau.
Ein weiterer Kostenpunkt ist ja die Miete, die sehr ja, und beim Budget sich sehr zeigt. Ja. Und dort hast ja du auch erlebt, dass das ein schwieriger Punkt ist. Du hast schon mehrmals Wohnort gewechselt. Fünfmal, seit dein Sohn auf der Welt ist. Und eben auch aufgrund von deinen finanziellen Möglichkeiten.
Ja, genau.
Warum?
Hey, also, dass ich studieren kann, das geht nur, wenn ich günstig wohne. Und ich kann halt günstig wohnen, tut man in alten Häusern. Und alte Häuser werden früher oder später halt ersetzt. Und ich habe, glaube ich, wirklich einfach ein bisschen Pech gehabt, dass mir das einfach gerade dreimal passiert ist. Zweimal sogar, also nach dem ersten Mal habe ich dann auch nachgefragt, bevor ich den Mietvertrag unterschrieben habe. Das waren nicht befristete Mietverträge für ein Jahr. Das hätte ich nicht gemacht. Habe ich nachgefragt, ob es schon irgendwie Abriss oder so Pläne gäbe. Das ist verneint worden, zweimal. Ja, irgendwann dann schon, aber nein. Und dann halt 11 Monate später, ein Jahr später, hatte ich die Kündigung auf dem Tisch gehabt.
Mittlerweile wohnst du zurück bei deiner Mami.
Genau.
Das heisst, du hast einen sicheren Wohnort gefunden, oder kannst darauf gehen, da kann ich ein paar Jahre bleiben. Warum bist du dorthin zurückgezögelt? Wie ist das gekommen?
Hey, es war also überhaupt nicht mein grosser Lebenstraum gewesen oder so. Ich rede einmal ein von einer Notgemeinschaft, die wir gebildet haben. Letztes Jahr ist mein Papi gestorben. Er hat sich das Leben genommen, unerwartet. Und gleichzeitig hat mich meine alte Nachbarin im Haus gewarnt, dass das Haus verkauft werde, wo wir drin wohnen. Und für mich war klar, wenn das Haus verkauft wird, wird es abgerissen. Und es hat sich dann auch herausgestellt, dass das stimmt. Und meine Mami hat aber gesagt, sie möchte in diesem grossen Haus wohnen bleiben. Das wäre für sie jetzt zu viel Veränderung, wenn sie dort irgendwie auch noch raus müsste. Aber sie möchte nicht allein in diesem Haus wohnen. Und dann ist das wie gerade so zusammengekommen, die Möglichkeit dort. Und, also, und das Wissen, dass ich nicht mehr kann lang in dem Haus bleiben, wo ich bin. Gleichzeitig ist mein Sohn in die erste Klasse gekommen letztes Jahr und ich habe einfach auch gewusst, es wäre jetzt noch ein guter Moment, um auch den Wohnort zu wechseln, weil erste Klasse eh eine Veränderung ist. Ja, dann ist es recht überstürzt und schnell bin ich letztes Jahr dann eben gezügelt.
Und genau. Das heisst, du wohnst jetzt seit einem Jahr mit deinem Sohn zusammen im Elternhaus von dir, zusammen mit deiner Mami.
Genau.
Ihre Not. Gemeinschaft, sagst du denn?
Ja. Es klingt vielleicht ein bisschen negativer, als es ist. Also, ich meine mehr aus der Not, es ist ja nicht so, wie sie sich das gewünscht hat. Es ist nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Und mir ist das einfach auch wichtig, um das zu betonen. Also, und auch auf die Reaktionen, ah, das ist ja mega schön und gut und es hat sich ja gerade so gut ergeben und so. Dem doch auch ein bisschen entgegenzuhalten, hey, also ja, aber es ist jetzt nicht einfach, eben, es ist nicht jetzt erträumt und so, sondern es ist wirklich aus der Not raus, von uns beiden. Aber natürlich haben wir jetzt beide etwas davon und das ist auch gut für uns beide.
So. Was siehst du aus dieser Notgemeinschaft aus oder aus dieser Gemeinschaft? Also wie erlebst du es jetzt, zusammen zu wohnen? Und auch zurück in deinem Elternhaus, oder? Ja. Wo du selber drin aufgewachsen bist, ich nehme an, viele Erinnerungen drin.
Ja. Also die Trauer um meinen Papi ist auf jeden Fall nicht mehr, ich konnte der nicht mehr aus dem Weg gehen. Die war ganz, ganz präsent gewesen, also jeden Tag und auch immer noch. Und sonst habe ich, also ja, ist für mich schwierig. Also in unseren Räumen, ich wohne so im oberen Stock, da haben wir auch, wie für uns, wir haben ein Bad und ein Zimmer, nur die Küche teilen wir, aber ich koche meistens auf dem Balkon, ich habe so einen... zwei Herdplatten auf dem Balkon und dann einmal auf dem Balkon kochen, weil die Küche so klein ist. also es ist, wir sind wie räumlich getrennt, also ganz komplett zusammenwohnen könnte ich nicht, das würde nicht gehen. Genau. Aber das Wissen und auch jetzt langsam spüren, dass ich jetzt einfach da kann bleiben kann, wirklich bis mein Studium fertig ist, wenn das klappt. Das ist... Ja, das ist mega schön.
Es ist dir sicher auch mal durch den Kopf gegangen, das Studium abzubrechen, einfach zu arbeiten, dass du gut Geld verdienst, für das dir gut über die Runde hineinkommt. Warum hast du dich, oder warum entscheidest du dich für diesen Weg? Studieren, erwerbstätig sein?
Hey, das Studium gibt mir einfach wie ganz viel. Und ich weiss noch, wo die Schwangerschaft überraschend war, habe ich mir überlegt, Tabea, du musst es berücksichtigen in deiner Entscheidung, dass du vielleicht alleinerziehend wirst. Und ich habe mir nicht überlegt, dass ich vielleicht das Studium aufgeben muss. Das ist mir mega wichtig. Mein Kind ist mir auch wichtig. Ich habe aber auch gemerkt, je länger ich studiert habe, dass es mir wirklich auch liegt. Also, dass ich gut bin in dem. Dass es nicht nur ist, es interessiert mich, sondern dass Theologie auch etwas davon hat, wenn ich studiere. Jetzt mal das Maul ein bisschen voll genommen. und ich glaube, darum bleibe ich dran. Ja? Und ich finde es nach wie vor, also, es ist mein Studium, ich liebe es. Ich würde am liebsten, wenn ich fertig bin, wieder anfangen. Ja.
Was hast du für Zukunftsvisionen? Was machst du nach dem Studium?
Es fällt mir sehr, sehr schwer, so Träume zu haben oder auch zuzulassen, weil ich jetzt halt wiederholt auch die Erfahrung gemacht habe, dass es nichts bringt, wenn man so... Also die Realität ist dann immer anders. Genau. Ich denke ehrlich gesagt nicht so weit. Für mich ist jetzt wirklich der nächste Schritt, ich möchte das Masterstudium schaffen. Mhm. Und dann vertraue ich darauf, dass es einen Platz gibt für mich.
Der Tod von deinem Vater ist ein Jahr her. Es ist noch sehr frisch. Mhm. Wir gehen auch bewusst gehen wir dort nicht tief rein, weil du bist dort noch mit in einem Trauerprozess. Aber vielleicht kannst du uns sagen, was die Konfrontation mit dem Tod, was macht das mit dir?
Also einerseits löst es einfach nochmal ganz starke Emotionen aus und nicht nur Wut und Trauer, sondern zwischendurch wirklich auch so einen Lebenshunger, so, den ich sonst nicht so kenne. Also so das... Nein, das Leben, das ist so... Ich will das auskosten. Ich habe nur das. So, genau. Und andererseits hat es aber schon bei mir jetzt nochmal so grosse Fragen aufgeworfen, aber nicht die grossen, universalen Fragen, warum das Leid und so, sondern wirklich mehr so, es ist mein Vater, der hat mich entscheidend mitgeprägt. Wer bin ich? Was ist mir wichtig? Was habe ich von ihm mitgenommen? Wie kann ich irgendwie doch mich weiter verbunden fühlen, auf eine Art und Weise mit ihm? Letztes Jahr hat es lange Zeit gegeben, wo ich so wie das Gefühl hatte, ich habe mich abgeschnitten gefühlt. So, wie so. Die Hälfte von mir ist so weg. Ganz, ganz seltsam, aber so hat sich's angefühlt. Ja, so die existenzielle Frage, aber in Bezug auf mich. Mhm. Also, was möchte ich? Frage. Ja, genau. Wer bin ich? Wohin gehe ich? Von wo komme ich? Wer ist mit mir unterwegs? So.
Wir haben als Teil von diesen Vis-à-vis-Podcasts eine Rubrik, die heisst Gott und du. Und da möchte ich zum Abschluss von dem Gespräch dir noch drei Fragen zuschieben.
Ja, gern.
Gott und du ganz persönlich. Wie erlebst du Gott in deinem Alltag?
Ich erlebe Gott in Begegnungen mit anderen Menschen, die mich lieben und annehmen und tragen in so Momenten, wo ich mich selber unerträglich finde und nicht liebenswert. Und genau. Dann gibt es aber auch so eine Ebene, das, was ich vorher wie schon beschrieben habe, wo so ganz grundsätzlich ist. Also wenn ich Gott beschreiben würde, würde ich sagen, Gott ist wie die Luft, wo ich einschnaufe. Oder Gott ist wie der Boden, wo ich drauf stehe. Das ist nicht so ein spezifisches Erleben, aber gleich so ein Grundgefühl im Leben. So. Mhm. Und ich würde sagen, also ich bin so ein schreibender Mensch. Ich schreibe sehr gerne. Wenn ich schreibe oder auch Tagebuch schreibe, dann endet das auch oft zum Beispiel in einem Gebet. Oder manchmal habe ich dort auch irgendwie einen Einfall oder einen Gedanken, wo ich dann wie das Gefühl habe, okay, es fühlt sich für mich jetzt so an, als wäre jetzt nicht einfach irgendwie aus mir selber rausgekommen, sondern von Gott gewirkt. Und oft fühlt es sich auch so an, das ist auch so das Grundgefühl jetzt nach diesen letzten auch turbulenten Jahren, also, dass ich da bin, da mit dir, dass ich kann lachen, dass ich kann reden, dass ich kann anstehen, dass ich am Morgen mag aufstehen, das ist für mich auch ein Geschenk, oder? Das verbinde ich auch mit Gott. Mhm.
Gibt es noch eine Frage? Oder gibt es Fragen, die offen sind zwischen dir und Gott, wo du antworten möchtest?
Ja, also so meine grosse Frage an Gott ist schon, warum Gott uns, also mir und uns allen, nicht ein bisschen mehr kann unter die Arme greifen, dass wir es würden ein bisschen besser hinkriegen, ein bisschen liebevoller und grosszügiger und geduldiger, dankbarer. Mhm. dankbarere Menschen zu sein. Also, das, ja.
Was lässt dich denn auch festhalten? Abschließend an dem Gott, an dem Glauben, an dieser Hoffnung?
Also, ich weiß, ich kann es mir wie nicht anders vorstellen. Ich kann mir wie nicht vorstellen, wo ich wäre, oder dass das überhaupt möglich ist, dass ich nicht festhebe.
Es gibt gar keine Alternative. Also. Das ist gar nicht denkbar.
Für mich ist es nicht denkbar, nein. Mhm.
Was wünschst du dir als Alleinerziehende, Erwerbstätige, Studierende, junge, aber nicht ganz so junge Frau?
Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass ich mein Masterstudium abschliessen kann. Ich wünsche mir, dass es gelingt, dass mein Kind kann einen lebensfrohen, liebevollen, erwachsenen Mann werden. Dass ich noch einen Moment da wohnen bleiben kann, wo ich bin.
Mhm. Merci vielmals. Hast du uns so einen Einblick gegeben in dein Leben? Und ja, ist sehr inspirierend. Und auf mich wirkst du wirklich als ein sehr dankbarer Mensch. Sehr resilient, was sich da immer wieder durch Tiefschläge hat können aufschaffen, durch alle Emotionen und Gefühle und Erlebnisse. Das wünsche ich dir auch weiterhin. Viel Kraft, viel Zuversicht, viel Freude. Merci vielmals, dass du gekommen und hast uns erzählt.
Danke vielmals für den Besuch und das Gespräch.
Auf mich wirkt Tabea als ein sehr dankbarer Mensch. Ein Mensch, der keine Angst hat davon, ihr Leben zu spüren und wirklich durch das Leben, der nicht schönredet oder vermeidet oder beschönigt und der genau wegen dem so inspirierend ist.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.